Hallo ihr Lieben, willkommen bei meinem Podcast Geil Ankommen. Mein Name ist Anja Mack und in diesem Podcast geht es darum, Bewusstsein für das Thema Sexualität zu schaffen, zu inspirieren. Es geht um authentische Sexualität und es geht um alle Themen, die inspirieren, von A bis Z.
Hallo, du wundervolles Du. Ja, es wird mal wieder Zeit für ein bisschen News. Und zwar ist heute was zu mir gedrungen. Normalerweise lese ich ja nicht wirklich viel Nachrichten und die Tageszeitung. Aber die brandaktuellen Dinge gerade im Bereich Sexualität oder Gewaltverbrechen, gerade in dem Bereich, weil schließlich ist es für mich ein Thema, was sehr eng beieinander liegt, die Grenze zwischen Lust und Gewalt. Und das bringt mich jetzt wirklich auf den Artikel, den ich genau gestern in der Bild gelesen habe, und zwar mit der Sexsekte. Es gibt wirklich eine Sexsekte, die heißt sich Nix Even. Nix Even gegründet. Eigentlich ist Nix Even ein Unternehmen. Dazu komme ich aber gleich nochmal, wer sie gegründet hat und was das genau auf sich hat. Zunächst möchte ich einfach mal nochmal sagen, was eine Sekte ist. Für viele ist es gerade im Moment sehr tricky. Ich hatte ja auch schon mal einen Podcast gemacht, den verlinke ich dir auch nochmal unten, über, wo ich den Unterschied zwischen Beratern, Trainern, Coaches, Rednern und Experten weitergegeben habe. Und wo ich mein kritisches Feedback gegeben habe zur Persönlichkeitsentwicklung. Also diese Bubble, die man einfach auch wirklich beobachten sollte. Aber was ist jetzt eine Sekte? Eine Sekte ist eigentlich mehr was, was religiös ist, was eine philosophische oder politische Richtung quasi der Anhängerschaft vermittelt. Und man kennt ja die Kabbala. Kirche könnte auch eine Sekte sein, weil es hat ja auch viele Länder gespalten. Also Religion ist definitiv eine Sekte. Positionen unterschiedlicher Gemeinschaften. Also im Endeffekt ist Sekten eine Gemeinschaft. Es kann auch für viele ist auch Spiritualität eine Sekte. Alles, was irgendwie abhängig macht. Viele definieren auch die Persönlichkeitsentwicklung als eine Sekte. Wobei ich dir immer sage, eine Sekte macht dich klein. Eine Sekte ist etwas, was also quasi es unterdrückt dich, es spaltet dich und es will, dass du, wenn du sagst, du bist jetzt bei Scientology oder bei Zeugen Jehovas oder was auch immer, die wollen dich klein halten. Das heißt, es ist ein kleiner Kreis, der wird dann immer größer, es gibt bestimmte Regeln, an die musst du dich halten. Aber wehe, du willst wieder austreten, dann machen sie das Leben schwer. Persönlichkeitsentwicklung will dir aber nicht das Leben schwer machen, sondern sie wollen dich wirklich bereichern. Und das, was er gemacht hat, war so ein Selbsthilfeguru, so jedenfalls beschreiben sie es in dem Artikel, was er mit den Frauen gemacht hat, dass er sie dann irgendwie dazu gebracht hat, dass sie vergewaltigt wurden, im Missbrauch geraten sind, und also eine richtig üble Sache. Und deswegen geht es heute in meinem Podcast darum, ab wann ist es wirklich Selbsthilfe und ab wann ist dann eine Sekte. Also nicht vergessen, eine Sekte macht dich klein, eine Sekte würde dich nicht aufbauen, eine Sekte würde dich nicht dazu motivieren, größer zu denken, unabhängig zu denken, dass die Welt liebevoll ist, zu denken, dass wir alle gleich sind in dieser Welt. Eine Sekte würde niemals eine andere Kultur oder eine andere Religion tolerieren. Bei einer Sekte heißt es, wir sind die Größten, wir sind die Schönsten, wir sind die Besten. Eine Sekte ist meist wirklich eine Glaubensgemeinschaft, manchmal auch eine Mutterreligion. Es ist, eine Sekte ist wirklich gefährlich. Viele Menschen glauben, gerade wenn sie labil sind, psychisch angeschlagene Menschen sind sehr leicht in so Sekten zu kriegen, weil sie dort dieses Gefühl der Zugehörigkeit wieder kriegen. Aber letzten Endes wird immer nur mit Angst gearbeitet. Mit Angst, mit Druck, mit Anwerbe- und Ausbeutezwecken. Und sie werden regelrecht missbraucht. Also wirklich, sie werden wirklich ausgenommen wie Weihnachtsgänse. Es wird viel mit Angst gemacht, es wird mit Erpressung gearbeitet, es wird mit unterschiedlichsten Methoden gearbeitet. Und im Endeffekt kann man sagen, eine Sekte ist, wenn du sagst, wenn ich jetzt sage, ich müsste das einem Kind erklären, einem Fünfjährigen, kannst du sagen, es ist eine Anhängergruppe mit einer bestimmten Idee oder einer Lehre. Das heißt, dabei glauben die Mitglieder, dass sie vom Rest der Menschheit abschneidet. Das heißt, sie leben aber in Trennung. Und das, ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist für mich eine Religion. Sekte war früher eigentlich ein Schimpfwort. Und meiner Meinung nach sollten wir die Welt dahingehend bewegen. Und deswegen bin ich Coach geworden. Deswegen bin ich in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen. Deswegen bin ich spirituell. Deswegen interessieren mich diese Lehren. Es sind Lehren. Aber wir sollten auch anders aufklären. Und zwar nicht, dass wir Angst machen, sondern dass wir sagen, hey, ich habe so ein gesundes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und ein Gespür dafür, dass ich weiß, wann will mir jemand schaden, wann will mich jemand trennen. Weil wenn dich jemand von etwas trennt, abgesehen davon, dass du als spirituelles Wesen nie getrennt bist von deiner Urkraft, von deiner Urquelle, von dem, was dich ausmacht, nur haben wir es verlernt. Es hat uns keiner gezeigt, wie wir da wieder einsteigen können. Auch jetzt, was macht die Politik? Die Politik arbeitet viel mit Angst. Es wird viel mit Unterdrückung gearbeitet. Es wird viel mit reiner Angst gearbeitet. Und dann werden die Leute unsicher. Und sie sind sowieso schon wahrscheinlich psychisch labil. Und da beginnt dieses ganze Drama. Aber wie gesagt, wenn du dir mehr dazu anhören willst, guck gerne in die Shownotes rein, da habe ich dir das verlinkt. So viel jetzt zum Thema Sekten. Aber wie kam es jetzt eigentlich zu diesem Nix Even? Nix Even wurde gegründet von einem Unternehmer, Keith Rayner. Und das schon, und jetzt halte ich fest, der wurde gegründet 1998. 1998. Da war ich gerade 10 Jahre. Da war ich 10 Jahre. 10 Jahre. In New York haben sie es gegründet als privates, also es war ein privates Unternehmen. Und er hat es aufgebaut wie so ein Multilevel-Marketing. Also quasi wie so ein Bonussystem. Das heißt, du wirbst Menschen, du bringst mir Menschen rein, dafür kriegst du das und das. So ungefähr funktioniert dieses Multilevel-Marketing, so wie man es... Das ist aber nicht zu vergleichen mit Network-Marketing, das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Ich sage immer, bevor du dir ein Urteil erlaubst, recherchiere die Dinge nach, mach dir dein eigenes Urteil und dann kannst du jemanden angreifen, dann kannst du deine Meinung vertreten. Wie gesagt, das heißt, sollte ich irgendwas falsch informiert haben oder gelesen haben, dann ist das rein meine eigene Interpretation, meine eigene Wahrnehmung, Auffassungsgabe und ja, wie auch immer. Und... wo war ich jetzt? Genau, auf jeden Fall ist er zu 120 Jahren Haft verurteilt worden und ist eigentlich ein Selbsthilfeguru. Das heißt, er hatte eigentlich das Thema, er hat wie so Erfolgsprogramme generiert zur Sensibilisierung für große Gruppen, also für persönliche Entwicklung und für Seminare. Und das ist meiner Meinung nach, klingt ja im ersten Moment mal sehr, sehr, wie sagt man, sehr revolutionär, sehr gut, dass ein Mann unbedingt Menschen helfen möchte. Allerdings nicht unter den Bedingungen. Wie ist das abgelaufen? Ich meine, gut, jetzt sitzt er hinter Gittern für 120 Jahre Haft, muss 1,5 Millionen Euro Strafe bezahlen. Und das Interessante ist, er hatte sogar auch prominente Menschen unter sich, Schauspielerinnen, Stars, die man eigentlich auch kennt. Und er arbeitet mit einer Coaching-Methode. Allerdings darf man nie vergessen, es gibt Methoden, die können Menschen unglaublich manipulieren. Es gibt aber auch Methoden, die Menschen aufbauen. Und bei einer Sekte ist es zudem auch noch so, also er ist ja immer nach einem taktischen Muster vorgegangen. Also er hat quasi massenweise psychisch geschädigte Frauen hinterlassen mit Erpressungen, die vergewaltigt wurden, die missbraucht wurden. Und es waren hauptsächlich Frauen. Also das war wie so ein Kontrollregime, wo man fast schon sagen kann, dass es Frauen waren, die sehr submissiv waren, das heißt sehr unterwürfig, sehr wahrscheinlich labil, sehr, vielleicht haben sie auch was bei ihm gesucht, was sie da gefunden haben, eine Bestätigung oder wie auch immer. Aber letzten Endes, ich glaube, man hat ihn einklassifiziert als Sekte, Egal, ob es der Zweck seiner Firma war, ja eigentlich eine Selbsthilfegruppe zu vermarkten, aber inoffiziell war es wie so eine Art Sexclub, Sexkult. Psychisch ungefestigte Frauen, die haben quasi bei ihm Selbsthilfeprogramme gebucht und danach hat er sie sexuell missbraucht. Dazu hat er sie manche Frauen haben sogar berichtet, dass sie mit seinen Initialien gebrandmarkt wurden. Und mehr als 18.000 Menschen haben über den Laufe der Zeit seine Kurse besucht. Und er hat pro Kurs immer zwischen, um die $5.000 verlangt für meistens 4 oder 5 Tage. Und seine Masche war eben für die Frauen immer diese, sie sollten Fotos, Briefe und Dokumente abgeben und danach hat er sie quasi erpresst, also wie so Sklavinnen, eigentlich wie Sexsklavinnen, damit die so quasi und dann so quasi, hey, ich habe jetzt alles von dir und ich kann ja damit alles Mögliche machen und jeder weiß, wie Digitalisation funktioniert. Man kann heutzutage auf jeden nackten Körper einen anderen Kopf drauf machen. Man kann Sexvideos künstlich erstellen, egal mit welchen Programmen, ist alles möglich. Fotos, wenn es Nacktfotos sind, gibt es auch einen Trend Rinsing, wenn die Leute sagen, okay, ich gebe dir Geld dafür, dass du mir ein Foto von deinen Brüsten schickst, von deiner Vulva, von deiner Vagina, von deinen Schamlippen, was auch immer, und hat sie dann damit erpresst. Und selbst Kinder sind ihm zum Opfer gefallen. Sein jüngstes Opfer war 15 Jahre alt. Und ich meine natürlich, wie es immer so ist es mir auch gegangen in meinem Strafverfahren. Der Täter hat seine Vorwürfe zurückgewiesen, so quasi, nein, ich habe ja gar nichts gemacht, so nach dem Motto, ja, macht ja hier mein Lebenswerk kaputt, also mega stolz, was er da aufgebaut hat und so nach dem Motto, ich habe ja nie jemanden schaden wollen. Wobei ich sagen kann, das ist eigentlich für mich ist es immer ein absolutes No-Go, weil ich sage immer, es muss immer erst was passieren, damit die Menschen, handeln. Ich meine, er wurde dann letzten Endes angeklagt wegen organisierter Kriminalität, wegen sexuell geprägten Menschenhandel und er habe die Frauen für, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Berichte verfolgt von Opfern, die wirklich gesprochen haben, weil die meisten Opfer einfach Angst haben, sich öffentlich dazu bekennen. Viele machen das erst Jahre später oder irgendwann mal in einem Buch, weil sie einfach auch sich Hilfe holen. Und weil ich weiß, aus eigener Erfahrung, ich meine, ich schreibe ja gerade mein eigenes Buch darüber, über diese Geschichte. Es ist einfach ein Prozess, Dinge zu verarbeiten. Wir brauchen das. Wir brauchen jemanden oder etwas, wo wir unsere Emotionen rausholen können. Alles, was es unterdrückt, ist nicht wirklich hilfreich. Und somit hat er quasi die Frauen, er hat sie einfach eingeschüchtert, so wirklich systematisch erniedrigt und sie zur Verleumdung gezwungen, dass sie quasi alles für ihn gemacht haben. Im BDSM ist es ähnlich, also gerade in der Bondage- oder Sadomaso-Schiene, wobei ich sage, da gibt es klare Regeln, da dürfte es eigentlich nie so weit kommen. Und klare Absprachen. Und da kannst du dich freuen auf die nächste Woche. Da werde ich mal ein paar Einblicke in diesen Bereich geben. Und natürlich die Menschen, die das praktizieren, die wissen genau, wie das läuft. Die wissen genau, was sind die Regeln. Die wissen genau, was darf ich nicht. Solltest du eine Person sein, die mega viel Erfahrung in dem Bereich hat, melde dich gerne bei mir. Dann würde ich dich sehr gerne im Interview haben. Freue ich mich darauf. So viel mal dazu. Aber wie kommt man auf die Idee, Seminare anzubieten für Selbstfindung? Quasi, man gründet einfach eine Firma, man denkt sich, ja, perfekt. Und dann fängt man an, einfach wie jeder dies zu vermarkten. Und das ist eigentlich eine geile Tarnung, ganz ehrlich. Das ist eine perfekte Tarnung. Man gründet eine Firma, sagt, dass man Frauen hilft, man ist wie so ein Guru und plötzlich, man vertritt, er hat Werbung gemacht auf allen Kanälen, in allen Medien, zahlreiche Medien, man hat das Unternehmen auch gekannt. Er hat sogar, glaube ich, Patente eingereicht. Er hat Geräte oder selbst ein Gerät, was die Schlafphasen misst. Da gab es auch einen eigenen eine eigene Studien dazu, eigene Methoden, die er entwickelt hat. Und das Programm war wirklich, was man heute weiß und was ich auch nach meinen Recherchen weiß, war es wirklich eine sekterische und psychische Demontage der Persönlichkeit von den Frauen. Und er hat es so getarnt mit, man kann fast schon sagen, vergleichbar mit Hitler. Hitler hat ja auch sehr viel mit Worten gearbeitet, sehr viel mit dem Regime gearbeitet. Das heißt, er hatte ein ausgeklügeltes System und es ging so tief, dass es gar nicht aufgefallen ist. Und das hat er ja schrittweise aufgebaut. Er hat ja auch viel mit Sprachen, mit Wörtern, mit, es war eigentlich nur eine Taktik, mit, er hat die Menschen ja eigentlich auch quasi so dahin getrieben, dass er sie von Familien und vom sozialen Umfeld getrennt hat. Also er hat sie quasi in so eine richtig bizarre Welt gebracht mit seinem eigenen Sprachverhalten und mit seinen eigenen rituellen Praktiken. Und jeder, der noch sich daran erinnern kann in der Schule, was wir gelernt haben, ich will es jetzt hier gar nicht aufführen, über den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber Fakt ist, Hitler hat es nicht anders gemacht. Auch die Stasi nicht anders. Du wurdest in eine rituelle Welt gedrängt mit Sprachmustern. Jeder kannte diese ganzen Hitlergrüße, jeder kannte diese ganzen Parolen und wehe, du hast sie nicht gekonnt. Dann warst du keine Ahnung was. Also von dem her, ich sag immer, die Macht der Worte ist unglaublich. Und das ist immer das, was die Leute gar nicht so wahrnehmen. Das ist das, was die Leute gar nicht glauben. Und das ist es, wo ich sage, hey Leute, macht eure Augen auf. Macht eure Augen auf, hinterfragt die Dinge mehr und fragt dich mal, okay, ist das, was die da tun, gut? Wollen die mich abhängig machen? Oder kann ich sagen, hey, ich bin trotzdem noch eine freie Person und bin trotzdem noch jemand, der entscheiden kann? So nach dem Motto, ich meine, er hat ja viele Dinge gehabt. Er hatte Sexsklaven, er hatte quasi ein Harem, die wurden gebrandmacht, die wurden erniedrigt, die wurden, das Widerspruch wurde gar nicht erst geduldet. Er hatte die Frauen quasi, die Initialien, hat er ihnen er hat sie wirklich gebrandmarkt mit dem Initialen KR. Und das ist ja schon mal, ich meine, überleg dir mal, Frauen, die gebrandmarkt werden, das sind doch keine Kühe. Wir Frauen sind weder Kühe, noch sind wir Sexobjekte, noch sind wir Gegenstände. Wir sind kein Spielzeug. Und das ist es, was ich in meiner Arbeit vermitteln möchte. Ich möchte vermitteln, dass die Frauen wieder ihren Wert erkennen, dass sie ihren Stellenwert wieder erkennen, dass die Männer wieder Respekt haben vor den Frauen, dass sie sie verehren, dass sie sagen, hey, geil, und wir brauchen diese Zeit, denn das ist gerade so ein Wandel, der passiert. Und es ist einfach so wichtig, die Beziehungen zu sich wieder zu stärken, nicht in die Angst zu gehen, nicht aus dem ganzen Drama, aus dem Drama auszubrechen. Aber es bringt dir keiner bei. Wie kommst du aus dem Drama raus? Wie lernst du wieder zu vertrauen? Wie lernst du wieder Selbstvertrauen zu erlernen? Das waren ja genau die gleichen Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Ich meine, wie glaubst du, dass eine normale Frau, die in diese Fänge geraten ist, sie wurde vergewaltigt, sie wurde erpresst mit Nacktfotos, sie wurde vielleicht gebrandmarkt, geschändet, sie wurde erniedrigt, sie wurde gedemütigt, sie wurde kontrolliert, sie wurde im Harem gehalten als Sexsklavin oder weiß der Geier nicht. Wahrscheinlich hat er sie hungern auch noch lassen. Da gibt es ja die perversesten Dinge, die will ich dir jetzt aber gar nicht alle erzählen, reicht ja, was ich in meiner Recherche alles erfahren habe. Wie glaubst du, wird so eine Frau wieder im normalen Leben Fuß fassen? Die wenigsten. Die meisten denken eher an Selbstmord, die Erde zu verlassen, sich umzubringen. Und ja, viele finden gar nicht mehr so den Weg zurück ins Leben. Und das war das, warum ich mich auf diese Reise begeben habe, zu sagen, hey, ich möchte für das Thema Sexualität einstehen. Ich liebe es, dass sich dort was verändert. Ich liebe es, dort was zu bewegen, weil ich hatte ähnliche Erfahrungen. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, nicht in dem Drama, aber ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man so erniedrigt wurde, wenn einem alles genommen wurde, wenn du quasi so eingeschüchtert wirst, dass du nicht mal mehr ein bisschen Selbstbewusstsein hast, nicht mal ein gewisses Selbstwertgefühl, dass du würdest alles machen, wie so eine Sklavin für... Man könnte alles mit dir machen. Alles. Die schlimmsten Dinge. Alles. Weil du einfach so labil bist. Du bist einfach so eingeschüchtert. Du würdest alles tun. Du würdest dir wahrscheinlich sogar die Pulsadern aufschlitzen. Wenn du nicht noch einen Funken Hoffnung hast, einen Funken Wille, einen Funken Warum, Kinder oder Menschen, die wo du sagst, boah, scheiße, es ist jetzt Zeit auszubrechen. Und viele können eigentlich überhaupt nicht ausbrechen aus diesem ganzen Sumpf. Und deswegen habe ich gesagt, hey, es ist auch wichtig, darüber mal zu sprechen und zu sagen, hey, guck, schau, es ist sogar auch in den Nachrichten, es wird sogar auch in den Zeitungen geahndet. Er hat ja nicht nur, und das ist ja das, was man bei uns dann wieder nicht erfährt, er hatte mit Sextraffic zu tun, er hatte mit Pädophilie zu tun, er hatte mit, wie sagt man, Pornografie zu tun, er hatte kriminelle Machenschaften, er hat die Frauen aufgefordert, dass sie mit ihm Sex haben. Er hat sie gezwungen, auf die abscheulichsten Arten hat er das gemacht. Und da denke ich mir so, ganz ehrlich, was hat das mit Selbsthilfeguru zu tun? Er hat die Leute scharweise eingeladen zu seinen Seminaren. Mit seinen Techniken und Tools hat er halt dann da gearbeitet und hat sie ganz langsam quasi darauf vorbereitet, dass sie dann nach und nach wie in so eine Abhängigkeit geraten. Und für die Frauen war es dann so geil. Sie haben sich wie in so einer Gemeinschaft gefühlt, zugehörig. Endlich hört mir jemand zu, endlich sieht mich jemand, endlich betet mich jemand an und haben wahrscheinlich ein Seminar nach dem anderen gebucht. Und das ist es, wo ich sagen möchte, hey, das ist für mich etwas, was gar nicht geht. Denn ich meine, es gab ja auch schon mal 2018, glaube ich, den Skandal von dem weiblichen, wie sagt man, damals war es meine Namensvetterin, die Alison Mack, die Schauspielerin, die von dieser Sexsekte berichtet hat, wo sie gesagt hat, dass sie darin verstrickt war als Sexsklavin. Und ich weiß gar nicht, damals hatten sie schon Anzeige erstattet, 2018. Und da siehst du mal, wie lange ein Verfahren braucht. 2018 wurde die Firma zwar geschlossen, aber jetzt erst wurde er verurteilt quasi. Es sind fast 2 Jahre vergangen. Bei mir hat es 1,5 Jahre gedauert und es ist nichts passiert. Es ist fallen gelassen wegen Mangel an Einsicht. Also du siehst, es ist ein hartes Thema, ein hartes, auch für die Menschen dort wieder in ihr tägliches Leben zu kommen. Und da siehst du einfach mal, wie unheimlich sowas ist. Ich finde es wahnsinnig unheimlich, wenn man weiß, was für eine Macht Menschen haben können auf andere Menschen durch ihre Worte, durch diese ganzen Techniken, durch diese ganzen Tools. Und umso mehr weiß ich auch, ich meine, ich bin ein wunderbar harmoniebedürftiger Mensch. Ich liebe es, Menschen zu helfen. Ich liebe Menschen. Ich liebe es einfach. Ich liebe mein Leben. Ich liebe Sexualität. Ich liebe die Lust. Ich liebe diese Hingabe. Und ich liebe es zu helfen. Aber zu helfen in dem Sinne auf Herzensebene. Ich hätte nichts davon, andere Menschen auszunehmen wie eine Weihnachtsgans. Ich hätte auch nichts daran, sie zu unterrücken. Ich glaube ganz fest, dass jeder Mensch sein Potenzial hat und dass es meine Aufgabe ist, dieses Potenzial zu entdecken und auch im sexuellen Bereich. Und da geht es auch darum, dass du wieder eintauchst in die schönen Dinge und egal, was dir im Leben passiert ist, egal, was du vielleicht für Ängste hast, für Glaubenssätze hast, für schlimme Dinge erlebt hast, vielleicht hast du auch ähnliche Erfahrungen damit gemacht. Wie auch immer. Aber lass dich von dem Leben nicht kleinkriegen. Es gibt so viele wunderbare Menschen da draußen, die wissen, wie man dir helfen kann. Aber es liegt allein bei dir. Und das ist es, worum ich sage, was ein Coach ausmacht. Ein Coach ist im Endeffekt ein Lehrer, kein Lehrer. Ein Coach ist jemand, der dir quasi in den Arsch tritt. Der dir, und darum sage ich immer, bist du bereit für einen Coach oder willst du eigentlich nur einen Lehrer haben, der dir ein bisschen was erzählt, der dir ein bisschen weitergibt, zu sagen, ey, klar, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist immer die Frage, entscheide dich, wenn du mit Menschen arbeitest, möchte ich einen Lehrer oder einen Coach? Weil die meisten Menschen haben den Unterschied nicht wirklich bewusst verstanden. Ein Lehrer bietet den Schülern Wissen an, er bemüht sich, dass sie das Wissen vermittelt bekommen. Aber einem Coach geht es nicht ums Wissen. Es geht viel mehr darum, dass du ins Tun kommst, dass du ins Handeln kommst, dass du Ergebnisse bringst. Ich meine, schau dir den bestes Beispiel, ich muss einfach den FC Bayern nehmen, ich komme aus München. Fußball ist jedem ein Begriff. Der FC Bayern hätte es nie so weit gebracht, wenn er nicht Coaches hätte, die Fußballer jeden Tag in den Arsch treten. Ein Coaching-Verhältnis ist eigentlich auch sofort beendet, wenn der Schüler sich weigert oder wenn das nicht vorwärts geht, wenn der nicht sagt oder umsetzt, was der Coach macht. Ich sage immer, ich bin der Coach, sind meine Regeln, das ist mein Spielfeld. Alles andere ist nicht akzeptabel. Aber das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen den Lehrer vorziehen und da nicht in die Umsetzung kommen, weil ein Lehrer macht nur Vorschläge. Er vermittelt dir Wissen und nicht, ist nicht übermäßig streng, aber ein guter Coach, der ist auch das Gegenteil davon. Er kann streng sein, er kann hart sein und er kann kompromisslos sein. Und er duldet in der Hinsicht keinen Widerspruch, darf man auch nicht vergessen. Allerdings darfst du nie vergessen, sollte das Ziel von dem Coach sein, dass er dein Potenzial rausholt, dass er mit dir dann an deinen Zielen arbeitet. Er macht dich nicht klein, er unterdrückt dich auch nicht. Er bringt dich auch nicht dazu, Sexsklave zu werden oder was auch immer, außer du suchst dir gezielt so einen Coach. Es geht vielmehr darum, dass du was lernst für dein Leben, dass wir, dass du selber damit zurechtkommst. Und deswegen ist es was, wo ich gesagt habe, hey, warum bin ich ins Coaching gegangen? Coaching funktioniert für mich einfach durch zwei Faktoren. Der Schüler lernt, so zu denken und zu fühlen wie der Mentor quasi. Und dieses Fühlen, Lernen, es geht um dieses Gefühl. Bei mir geht es ums Gefühl. Es geht darum, dass du dich wieder spürst. Dass du spürst, hey, was geht in mir vor? Dass du innerlich reflektieren kannst. Passt das jetzt zu meinen Emotionen? Motionen führen zu Emotionen. Das heißt, es geht viel um Gestik, Mimik, um die Kleinigkeiten. Es geht darum, wie du anders zu denken lernst, dass du dich nicht immer in Frage stellst, dass du selbstsicherer wirst, dass du lernst deine, die stärksten Lernphasen haben wir als Baby. Warum? Da imitieren wir einfach. Wir machen einfach alles nach und jeden nach. Und so lernen wir jeden Tag und wir verdoppeln dieses Wissen, unsere Möglichkeiten. Aber als Erwachsener legen wir keinen Wert mehr darauf. Wir wollen weder jemanden kopieren, noch wollen wir auf irgendjemand hören und noch wollen wir irgendwas lernen. Wir wollen einfach als Menschen uns weiterentwickeln und wahrnehmen. Aber manche haben sich dabei vergessen und ihre Emotionen. Und dadurch, dass sie die ganze Zeit irgendjemand imitiert haben, sei es der Papa, die Mama, die Frau, haben sie es irgendwem recht gemacht, haben sie aufgehört, sich selber zu sein, haben aufgehört, darüber nachzudenken. Es wurden nur noch Motionen und keine Emotionen mehr. Und deswegen habe ich auch keine Hemmung, dass ich sage, es ist unglaublich wichtig, dass wir wieder in die Verbindung zu uns selber kommen, gerade in der jetzigen Zeit. Und man kann sich immer entscheiden. Wir haben immer die Wahl. Willst du so bleiben, wie du bist, dann wirst du nie wissen, wie es sein hätte können oder wer du hättest eigentlich sein können. Aber ich bin dankbar, dass ich die Erfahrung gemacht hatte. Ich bin mega dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, dass ich diesen fucking Weg gegangen bin durch diese Emotionen. Und es ist nicht immer leicht und es ist auch nicht immer schön. Aber es ist es wert. Und irgendwann wirst du immer leichter und es wird dir immer leichter fallen, diese Veränderung zu haben. Und du wirst noch größere Erkenntnisse haben. Und es ist erschreckend, in welcher Konsequenz. Denn es bereichert dein Leben ungemein. Aber es verändert dich auch. Und mit dieser Veränderung können Menschen gar nicht mehr umgehen, weil wir Menschen mittlerweile gelernt haben, Angst vor Veränderung zu haben. Aber ich sage, es ist dein Geburtsrecht, dass du dich liebst, dass du erfolgreich bist, dass du wahren Wohlstand erreichst, dass du spirituell verbunden bist, dass du in Fülle lebst, dass du in Frieden lebst, dass du gesund bist, dass du Energie hast und dass du für dich weißt, wie kann ich das erlangen ohne eine andere Person zu jeder Zeit. Und deswegen sage ich, das ist für mich Selbsthilfe. Das macht für mich Selbsthilfe aus, Coaching, Selbsthilfe. Aber das ist etwas, was jeder für sich selbst definiert. Ich meine, es gibt vordefinierte Begriffe dafür, aber es gibt auch Begriffe, die du selber für dich wählen kannst. Und so habe ich die für mich gewählt. Und das war wahnsinnig essentiell für mich, gerade dann auch in meiner Erfahrung, zu wissen, hey, ab wann bin ich wirklich ein guter Coach? Und es hat jetzt noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich an dem Punkt stand, wo ich heute stehe. Weil du darfst nicht vergessen, selbst für mich ist das auch eine Reise, dorthin sagen zu können, ja, mit dir arbeite ich, aber nein, mit dir arbeite ich nicht mehr. Ich habe auch viele Kunden, wo ich sage, nein, mit dir arbeite ich nicht. Du bist nicht bereit, etwas umzusetzen. Du bist, du hast Angst vor Veränderung. Und das ist spannend, je mehr ich mich dahingehend verändert habe und je mehr ich darauf vertraut habe, desto mehr habe ich dann irgendwann die Kunden angezogen, die ich wollte. Aber ich wusste, dass sie kommen. Weißt du, ich hatte das tiefe Vertrauen, den tiefen Glauben, dass ich mit dem, was ich tue, mega erfolgreich sein werde. Ich habe es nie in Frage gestellt und ich tue es auch heute nicht. Und da muss ich dir noch was sagen, ein Sprichwort, was mir mal ein sehr wichtiger Mensch gesagt hat, und zwar meine Uroma. Sie sagte immer, klitzekleine Träume brauchen klitzekleine Gedanken und klitzekleine Schritte. Richtig große Träume brauchen richtig große Gedanken und klitzekleine Schritte. Und dann hat sie immer nur zu mir gesagt, habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt. Und das war so nett, weil das erinnert mich gerade daran. Genau, und das wollte ich jetzt heute einfach mal ganz außer der Norm mit dir teilen. Genau, jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag in diesen Freitag und freue dich auf Sonntag. Am Sonntag steigen wir mal ein in die Fetischszene. Kannst du ganz gespannt sein? Und bis dahin, Vierti. Wie gesagt, die Links zu den anderen beiden Podcasts stelle ich dir noch in die Shownotes rein. Also, bis dahin, gute Zeit.